Du hast die Karte vollgepackt, selber mit deinem Auftakt für den KSC, Auftaktsieg, über den wir natürlich sprechen werden, über den Zweitliga-Auftakt im Allgemeinen, aber auch über ein, wie ich finde, sehr, sehr spannendes Thema, nämlich die Auslandsreisen, die Auslandsvermarktung der Bundesliga, der Nationalmannschaft und ich glaube, da gibt es auch ganz interessante Einblicke von Spielerseite. Viel Spaß damit.
Eine Halbzeit mit, der Podcast mit Lars Stindl und Heiko Ostendorf.
Servus, grüezi und hallo. Mein Name ist Heiko Ostendorf, das ist Eine Halbzeit mit, der Podcast Ihres, Eures Vertrauens und nein, nicht am anderen Ende der Leitung wie sonst, wie gewohnt, Wolf Fuß, sondern unser Neuzugang, den ihr schon letzte Woche kennenlernen durftet in der Dreierkombi. Servus, Lars Stindl.
Hi, grüß euch.
Lars, du bist heute das erste Mal alleine im Einsatz, nach deinem Debüt in der vergangenen Woche. Wie war es denn für dich? Und vielleicht auch mal ganz kurz, wenn du uns einen Einblick gewährst, wie war so das Feedback? Hast du viel Prügel bekommen?
Nee, das Feedback war eigentlich ganz positiv. Klar, im Freundesumkreis sind sie immer eher ein bisschen positiver als der große Rest. Da war es relativ positiv. Aber auch was auf Social Media, die Resonanz war relativ positiv. Ein bisschen gab es Kritik aufgrund der Tonqualität. Das haben wir ja letzte Woche schon angemerkt.
Ja.
Da sind wir ausbaufähig. Auch heute, muss ich sagen, ich bin das erste Mal alleine und habe es auch alleine aufgebaut. Und glaube, es bestmöglichst gemacht zu haben und dass es auch funktioniert. Aber falls da irgendwas passieren sollte, dann bitte ich um Entschuldigung. Aber ich glaube, ich habe alle Vorbereitungen getroffen. Und ja, grundsätzlich positiv, auch so mein Gefühl, muss sagen, hat ja Spaß gemacht mit euch.
Also ich kann an dieser Stelle den Ball nochmal, den Lars zu mir rüberspielt, nochmal aufgreifen. Nochmal wirklich sagen, sorry für die Tonqualität vergangene Woche. Es würde jetzt wirklich zu weit führen, die Gründe alle aufzuzählen. Da kamen viele Sachen zusammen, die auch mit meiner Reiseplanung zu tun hatten, mit der Deutschen Bahn und so weiter, die tatsächlich am Ende dazu geführt haben. Aber ich glaube auch, so wie das Feedback allgemein war, es war zu verkraften. Auch da großes Kompliment an unsere Technik nochmal, die da alles rausgeholt hat. Und jetzt müsste es eigentlich wie gewohnt sein, dass ihr eine gute Qualität habt. Und wenn jetzt es ansonsten irgendwelche Problematiken gibt, dann ist natürlich Lars schuld. Das ist auch klar, weil der ist noch.
Okay, nehme ich gerne auf mich.
Lars, du hast aber nicht nur im Podcast-Bereich losgelegt, sondern ja auch mit dem KSC gleich einen Auswärtssieg in Osnabrück gelandet. Auch da würde ich nochmal gerne hören, wie war es jetzt für dich? Zweite Liga, Bremer Brücke, Sieg, hätte schlechter gehen können, oder?
Ja, absolut. Ich glaube, mit dem Sieg am Ende war es dann doch rundum positiv. Also ja, insgesamt freut man sich einfach, wenn es dann wieder losgeht. Erstes Spiel dann direkt beim Aufsteiger. Ich glaube, haben wir jetzt die letzten Tage auch gelesen. Der Trainer hat es auch gesagt, da ist eine große Euphorie, immer wenn es dann hochgeht, erstes Heimspiel zu haben. Und in Osnabrück ist stimmgewaltig. Kurioser Spielverlauf, aber knallharte zweite Liga, sofort kennengelernt von der ersten bis zur letzten Minute. Hat viel Spaß gemacht, war hier und da ein bisschen zäh, war ein hartes Stück Arbeit, nicht ganz unverdient, aber wir freuen uns natürlich jetzt, wie es halt so ist am Anfang der Saison, das ist ja nicht nur in der zweiten, sondern auch in der ersten Liga. Am Anfang gilt es, ja, gut reinzufinden und schnellstmöglich den ersten Dreier zu holen und da sind wir echt happy.
Den nimmt euch schon mal keiner mehr, ne?
Die drei Punkte haben wir schon mal, das ist schon mal gut reingefunden in die Saison und darüber sind wir echt happy.
Wie war es denn mit der Busfahrt? Da waren wir ja alle gespannt. Also du hast letzte Woche berichtet, vielleicht für die nicht dabei waren, Lars hat letzte Woche erzählt, dass er ein bisschen verdutzt geguckt hat auf die Abfahrtszeit. Am vergangenen Freitag war es, glaube ich, weil man ja doch von Karlsruhe nach Osnabrück mit dem Bus Freitagmittag, da gibt es auch mal den einen oder anderen Stau. Wie lange habt ihr jetzt am Ende gebraucht? Und die zweite Frage, die bei mir anschließt, ist gleich, gab es auf der Rückfahrt denn zumindest mal ein Kaltgetränk oder ein Burger von der Tanke?
Ja, nee, da sind wir dann schon relativ am Anfang der Saison, habe ich ja letzte Woche gesagt. Nee, das war eher verdutzt geguckt in die Kabine, als dann das Thema aufkam. Und ich habe es ja letzte Woche
oder nochmal erklärt, dass es gar nicht so verkehrt ist und gar nicht am Ende des Tages so schlimm ist, ein paar Stunden zusammen im Bus zu sitzen. War dann so, klar, freitagsmittags von Karlsruhe nach Osnabrück, Ferienbeginn in Baden-Württemberg. Knapp 5,5, 6 Stunden haben wir dann doch gebraucht. Ja, hat sie ein bisschen gezogen, aber wie es halt so ist, dann quatscht ein bisschen, spielst ein bisschen Karten.
Hast du nochmal die Best-of-Tore von Lars Stindl
Nee, so selbstverliebt bin ich dann doch nicht. ich glaube, dann kriegst du die Zeit auch rum, das ist wirklich so. Und dann war es ganz ordentlich, dann Freitagabend den Kracher gesehen im Fernsehen, von dem haben wir die Zeit gut rumbekommen vor Ort. Und ich glaube, auf der Rückfahrt mit einem Dreier im Gepäck, versüßt das natürlich alles. Es sind jetzt keine Kaltgetränke geflossen. Wir sind ja schon noch am Anfang der Saison und haben noch ein bisschen was vor. Mhm. Zu gegebener Zeit wird es dann auch der Fall sein. Aber so, ja, ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich relativ platt war nach dem Spiel. Auch schon länger nicht mehr 90 Minuten oder annähernd 90 Minuten gespielt. Das ist auch schon eine Weile her, wo ich die komplette Distanz auf dem Platz war. Dann erstes Pflichtspiel mal wieder nach so einer langen Zeit. Ich glaube, das ist nicht ganz ungewöhnlich für den Fußballprofi, dass wenn Vorbereitung ist, schon noch Training und Vorbereitung, das ist schon nochmal was anderes. Das ist schon intensiv auch. Aber wenn dann der erste Spieltag da ist, dann die Fokus, Konzentration, ist nochmal eine andere Anspannung, weil es dann losgeht. Ja, da war ich danach relativ platt und war froh, als wir dann im Bus gesessen sind. Und ja, da kannst du auch ein bisschen ausruhen und mal durchschnaufen und mal die Augen zumachen.
Ja, du wirst auch nicht jünger, ne? Das muss man auch festhalten. Ne? Das ist, ich meine, wenn, who am I? Also ich bin ja nochmal deutlich älter als du, aber naja, wenn ich mal hier mein Tennismatch gegen Wolf hinter mich gebracht habe, dann kannst du mich danach mit der, muss ich erstmal ein Sauerstoffzelt und dann 3 Tage mit der Bahre durch die Gegend tragen. Das ist schon
ja, okay, so. Aber ich glaube, ein Ticken fitter bin ich noch als
ich. Ja, da würde ich unterschreiben, würde ich mitgehen, ehrlicherweise. Du hast gerade schon den Zweitliga-Auftakt allgemein angesprochen. Es war ja Freitagabend spektakulär, was da in Hamburg ablief, 5-3, HSV Schalke. Es waren Spiel, das hin und her ging, Wolf völlig, völlig außer Rand und Band am Mikrofon, das war schon Werbung für die zweite Liga, ne? Jetzt spielt ihr ausgerechnet gegen den HSV am Wochenende. Ich hab gerade eine Meldung gelesen, kennst du, ich habe jetzt vielleicht eine etwas überraschende Frage für dich, kennst du den Hund eures Trainers?
Den Hund unseres Trainers?
Ja. Hast du den
noch
schon?
Nicht.
Noch nicht. Weil der Kollege Christian Eichner hat ein Interview gegeben bei den Kollegen vom Hamburger Abendblatt. Und es ging darum, wie man gegen Stefan Ambrosius, den Innenverteidiger des HSV, der letzte Saison zum KSC ausgeliehen war, agieren kann. Und offenbar war es so, dass der im Training immer Angst hatte, wenn der Hund eures Trainers, Lola, namentlich dabei war. Und die Tochter eures Trainers hatte jetzt wohl vorgeschlagen, ob der nicht als zweite Spitze auflaufen sollte am
Wochenende. Da haben wir doch schon mal einen Matchplan für Sonntag.
Oder? Würdest du mitgehen?
Ja, ich bin gespannt morgen, wenn's losgeht, ob der Hund dabei ist.
Also du musst, Hauptsache du musst da nicht auf die Bank, wenn Lola rennt.
Ja, wenn wir gewinnen und Lola macht die Dinger und
würdest es auch
holt uns den Sieg, dann ist das okay.
Hey, Spaß beiseite. Also du hast den Auftakt ähnlich euphorisiert, nehme ich an, verfolgt, wie die meisten von uns und von euch.
Ja, auf jeden Fall. Also das war schon ein super Spiel. Ich glaube, grundsätzlich mit der Aufmache, mit der Vorbereitung, mit der Berichterstattung auf die zweite Liga, die ist ja eh ein bisschen mehr Fokus, weil der ein oder andere Experte da auch ein bisschen sehr, sehr besonders drüber berichtet und der Liga einen besonderen Stellenwert einordnet. Aber diese Erwartungen wurden alle erfüllt bzw. sogar übertroffen mit dem Spiel. Da war wirklich alles dabei. Zwei große Mannschaften, zwei gute Mannschaften in einem stimmungsvollen Spiel, in einem rassigen Spiel, rechts wie links, hoch, runter ging das. Und ich muss echt sagen, das hat Spaß gemacht zuzuschauen. Und ehrlicherweise kommt da am Sonntag echt eine absolute Top-Mannschaft auf uns zu, die nicht nur von ihrer Art und Weise her sehr besonders spielt, sondern auch wirklich mit Qualität bestückt ist und sich ja so von außen das Gefühl aufmacht, dass sie genau weiß, auf was es drauf ankommt in der Liga.
Ist der HSV für dich, ich sag mal, obwohl sie jetzt 5 Jahre schon zweite Liga spielen, immer noch ein gefühlter Erstligist?
Ja klar, aufgrund der Tradition, aufgrund der Historie ist das ein Gefühl der Erstligist, auch wenn man das Stadion wieder sieht, die Stimmung sieht. Mhm. Dennoch, gerade die sportlichen Verantwortlichen wissen das schon sehr, sehr gut einzuschätzen und haben dann in den letzten Jahren, muss ich sagen, echt gute Arbeit geleistet, obwohl es nicht immer so belohnt wurde, wie sie sich das gewünscht hätten mit dem Aufstieg. Die große Sehnsucht ist natürlich vorhanden. Trotzdem muss man sagen, dass man den Verein ein Stück weit konsolidiert hat, ein bisschen in andere Fahrweise, in eine andere Richtung eingeschlagen hat und das fruchtet. Das hat letztes Jahr gefruchtet, klar, ärgerlich mit der Relegation, aber es auch dieses Jahr zeigt schon wieder, gerade am ersten Spieltag, ohne jetzt zu früh den Verein zu hoch zu loben oder die Mannschaft, dass sie gestärkt sind, dass sie gewappnet sind für die Saison und dass sie wissen, worauf es ankommt und dass sie einiges vorgenommen haben. Und deshalb, ja, ein sehr, sehr starker Gegner erwartet uns da am Wochenende.
Es wird mit Sicherheit ein Spektakel am Sonntag dann auch bei euch sein. Volle Hütte, erstes Pflichtspiel nach dem Liverpool-Spiel bei euch im neuen Wildpark. Dann gleich der große HSV. Beide mit dem Sieg im Gepäck können wir uns, glaube ich, drauf freuen. Wir wollen heute auch, wir haben gerade über das Thema Reisen gesprochen, was ja auch für euch oder für Spieler wahrscheinlich ein bisschen anders gelagert ist als so in der, ich sag mal, breiten Öffentlichkeit. Ne? Also es wird oft darüber diskutiert, gerade jetzt in Zeiten von Nachhaltigkeit, von Klimakrise und so weiter. Muss das denn sein, dass die von, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, von Düsseldorf nach Frankfurt fliegen oder bei der Nationalmannschaft war es damals ein großes Thema, sind sie, glaube ich, von Frankfurt nach Stuttgart geflogen. Da gab es riesen Aufschrei. Ihr seid jetzt mit dem Bus gefahren. Jetzt sind ja gerade sehr viele Vereine von den großen Clubs vor allen Dingen natürlich auch im Auftrag der Liga unterwegs. Ich sag mal, Stichwort Auslandsvermarktung. Ne? Da ist noch Luft nach oben in der Bundesliga. Dortmund ist jetzt gerade in den USA, Bayern war in Asien. Wie ist das so für dich als Spieler? Wie siehst du das? Also findest du das gut, dass man da hingeht? Findest du das, nervt das eher, weil man sagt, ey, die ganze Fliegerei noch und das ist eh schon genug Stress in der Vorbereitung, anderes Klima, Jetlag und so weiter. Wie siehst du das allgemein?
Also, das war jetzt ein bisschen viel. Ich glaube, das muss man differenziert alles betrachten,
hast du recht,
um ja, da mal näher ins Thema zu gehen. Also grundsätzlich, klar, gibt es diese Geschichten mit Auswärtsfahrten in der Bundesliga. Wenn mich nicht alles täuscht, hat doch die Liga sogar irgendwie so ein Nachhaltigkeitskonzept entwickelt oder exakt, ihre ja, Statuten verfasst, wo viele Vereine jetzt dahinter sind, wo sich viele Vereine Gedanken machen. Ich kenne das jetzt aus der letzten Saison, wo auch hier und da geguckt wird, wie kann man das nachhaltiger gestalten, nicht nur im Club selbst, sondern auch die ganze Reiserei. Sei es mit dem Zug oder klar, hier und da bedingt der Reisestrapazen der professionellen Anreise auch mal ein Flugzeug. Das sind schon Themen, wo sich viele Clubs damit beschäftigen. Und ich glaube, der DFB natürlich auch ein sehr großes Thema, gerade was die Reise damals betraf, weil da viel Kritik aufkam, viel Widerstand aufkam, dass man das hätte anders regeln können, hätte man im Nachhinein wahrscheinlich auch so gemacht.
Aber wenn ich da mal reingrätschen darf, Lars, ne? Ich war ja nun hautnah auch dabei und war ja auch in dieser Debatte mit Protagonist sozusagen, weil wir haben es ja auch kritisiert. Du hörst natürlich immer die verschiedenen Seiten und ich nehme an, die Spielerseite ist ja erst in erster Linie mal auch darauf ausgelegt, zu sagen, bestmögliche Erholung. Ne?
Damals ja, war klar, als Spieler, als Spieler ist natürlich die optimalste Anreise ist wahrscheinlich die kürzeste, um sich bestmöglichst vorzubereiten, natürlich. Aber natürlich weißt du auch als Spieler, dass ein paar Kompromisse eingegangen werden müssen. Da geht es jetzt nicht nur so sehr um Nachhaltigkeit. Okay, beim DFB ist es nicht so ein großes Thema, aber bei vielen Vereinen ist auch das Finanzielle dann ein Thema. Wie gestaltet sich die Reise? Weil du musst ja mit Hotel, Anfahrt entstehen Kosten, Übernachtung stehen Kosten, Rückreise entstehen Kosten, Anreise entstehen Kosten. Und da gibt es natürlich auch viele Clubs, die hier und da mal gucken müssen, dass die Grenze nicht überschritten wird. Ich glaube, im DFB versucht man schon immer das Optimalste rauszuholen, weil es natürlich unser Aushängeschild ist in Deutschland. Ich muss auch sagen, dass man sich da ein bisschen gewandelt hat, dass man sich da ein bisschen angepasst hat. Ich glaube, dass man da sich auch viele Gedanken gemacht hat, wie man das besser der großen breiten Masse auch oder mitteilen kann und dass sich die Leute ein bisschen mehr identifizieren können mit dem Ganzen. Und da war vielleicht sogar die Reise damals ein bisschen ausschlaggebend, dass sich da ein bisschen was getan hat.
Eben, ich komme nochmal drauf zurück, ne? Als Spieler willst du maximale Erholung, dementsprechend für mich nachvollziehbar, möglichst kurze Trips. Als Trainer versuchst du deiner Mannschaft gerecht zu werden und willst natürlich auch die bestmögliche Leistung abrufen. Und dann hast du aber eben, wie du sagst, den Verein oder den Verband oder die Verantwortlichen, die halt am Ende auch auf die anderen Themen gucken müssen. Und ich glaube, gerade in Zeiten des Klimawandels ist das ja durchaus, darf man die Frage ja auch stellen, ne? Also zu sagen, muss es denn sein, dass man 200 Kilometer mit dem Flugzeug zurücklegt? Oder geht das nicht auch mit der Deutschen Bahn? Erster Klasse, habt ihr einen Bereich für euch hinten? Ich nehme jetzt mal das Beispiel letztes Mal bei der Nationalmannschaft. Da ging es von Frankfurt nach Düsseldorf, Essen, genau. Wurde auch mit der Bahn gefahren. Du musst natürlich, wenn du das dann, ich meine, wir sind ja, wie gesagt, auch dabei, um das vielleicht mal den Leuten da draußen nochmal vor Augen zu führen. Es ist dann eben auch nicht so ganz easy, dass die Mannschaft wie jeder von uns einfach in den Bahnhof in Frankfurt reinmarschiert, in den Zug steigt und abfahren kann, sondern Frankfurt Bahnhof ist halt viel los. Wenn dann da 30 Nationalspieler gerade mal lang latschen, dann gibt es einen Aufruhr. Das heißt, du musst vorher das absperren, du musst halt gucken, die sind dann durch den Seiteneingang die Treppe hochgekommen. Das kann man jetzt alles wieder arrogant und abgehoben finden, aber ich glaube, anders ist es einfach nicht machbar, weil du musst ja auch dann die Zeit einhalten. Du musst dann zu deinem Abteil kommen und so. Also da hängt ja schon ein bisschen was dran. Ist das denn dann?
Ja, klar. Ne? Ja, ich verstehe das alles. Also erstmal musst du gucken, dass die Bahn kommt.
Ja, genau. Das ist schon mal das Grundsatzvoraussetzung,
nee, dass die Bahn kommt. Und ja. Also ich glaube auch, der Fußballer ist ja da auch kompromissbereit und kann das auch vernünftig einschätzen. Sobald es natürlich länger geht und die Anreise darunter leidet und die Entfernung einfach zu groß ist, dann wird das meiste auch geflogen. Bei 200 Kilometer oder wie das jetzt der Fall war, und das hat der DFB ja auch gezeigt in letzter Zeit, dass das auch anders möglich ist. Das hat natürlich ein paar organisatorische Dinge, wie Absperrungen, vernünftiges du musst ja auch dich irgendwo treffen, dann musst du gemeinsam mit dem Bus zum Bahnhof fahren, dann von dort aus irgendwo hinfahren, vom Bahnhof wieder wegfahren, aber das hast du ja beim Flugzeug genauso, beziehungsweise bei den Flughäfen. Von dem her, das ist von der Anreise immer ein bisschen mehr, aber das ist, glaube ich, nicht das große Problem. Die Sache ist halt, wenn's solche Dinge vorfallen, wie es jetzt der Fall war damals, dann wirkt das natürlich alles andere, was du machst und alles andere, wo du Dinge in die richtige Richtung bringst, total unglaubwürdig und fällt dir jetzt immer wieder vor die Füße, weil du diesen Fehler gemacht hast, beziehungsweise es einmal nicht so gemacht hast. Das ist ja auch eine gute Qualität von euch Journalisten, die Dinge dann, ja, ist ja so, dann ist das ja euer großes Gut, die negativen Dinge hervorzuheben, aber damals habt ihr das so gemacht. Es ist ja auch keiner fehlerfrei. Ich glaube, dass man daraus gelernt hat und ich habe auch das Gefühl, dass der DFB sich da ein bisschen gewandelt hat, ein bisschen sich versucht hat, näher an die Leute näher zu sein, damit sich die Leute auch ein bisschen mehr identifizieren können wieder mit dieser Nationalmannschaft, mit dem DFB. Das ist kein einfacher Weg, weil alles steht und fällt natürlich mit dem Erfolg. Der ist ausgeblieben, dann kannst du eh wenig richtig machen. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass man da zumindest in die richtige Richtung geht, was das Nationale betrifft. International, da können wir gleich mal drauf gehen, sieht es wieder anders aus, aber national ist es schon gerade in Deutschland ein großes Thema. Im Ausland ist das nicht so. Klar, in England wird viel mit Zug gefahren und so, habe ich gehört. Mhm. Aber im Ausland, glaube ich, die Thematik nicht so groß wie jetzt bei uns in Deutschland. Ist ja aber kein Problem. Wir wollen uns jetzt nicht damit vergleichen. Wir sollten bei uns gucken. Ich kann nur sagen, dass es wirklich bei vielen Vereinen auf der Agenda steht. Nachhaltigkeit, finanziell, aber auch ja für die Umwelt ein bisschen was zu tun und da das Ganze im Zaum zu halten.
Das finde ich auch gut. Ist ja auch richtig. Und ich habe ja auch drauf gewartet, so viel können wir an der Stelle ja auch mal verraten, bis du das erste Mal die Medienschelte betreibst hier und die negativen.
Ja, ich bin ja noch neu hier, ich will ja jetzt nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen, aber ist ja auch das Thema. Wie ist es bei euch denn eigentlich so? Wie sieht denn bei euch dann der Ablauf aus, beziehungsweise die ganze Anreise, wenn es dann weiter ist oder wenn es dann ein bisschen längere Strecke ist, dann ist ja auch schwer für euch, also beziehungsweise diese ganze Nachhaltigkeitsgeschichte einzuhalten.
Klar, also am Ende führen wir natürlich ähnliche Diskussionen, würde ich mal behaupten, auf einem anderen Niveau. das muss ich dir auch nicht erzählen, dass vielleicht beim DFB oder bei, ist jetzt vielleicht auch nochmal ein Unterschied mit Sicherheit sogar zwischen Gladbach und Karlsruhe, hast du ja vorhin auch schon angesprochen, dass man erstmal finanziell gucken muss, dass es einigermaßen passt. Wenn wir jetzt mal bei der Nationalmannschaft bleiben, die ich ja nun auch schon ein paar Jahre mit begleite, da war es früher immer recht easy für uns, weil da gab es das sogenannte DFB-Reisebüro. Die haben dann zu den Auswärtsspielen Flüge mit der Mannschaft angeboten und da waren dann auch die ganzen Transfers zum Beispiel mit drin, sprich vom Flughafen zum Hotel, Übernachtung und dann zur Pressekonferenz, zum Abschlusstraining, zum Spiel und am Tag nach dem Spiel dann wieder zum Flughafen. Also im Endeffekt alles so geregelt wie bei euch, würde ich jetzt mal sagen. Kostete dann entsprechend Taler mehr, weil das Reisebüro natürlich auch was verdienen wollte. Es ist dann immer mehr dahin gegangen, dass viele Journalisten, gerade freie Journalisten, die das selber bezahlen müssen und nicht von ihrem Arbeitgeber eben bezahlt kriegen, dahin gegangen sind und gesagt haben, das ist mir zu teuer. Wenn ich das selber genau die gleiche Reise buche, bezahle ich die Hälfte. Und haben dann damit angefangen, nachvollziehbar das selber zu buchen und hatten dann diesen Transfer halt nicht mit drin, sondern sind dann halt irgendwie vom Hotel selber zum Stadion mit dem Taxi oder wie auch immer mit dem Bus oder Bahn gefahren. Dann wurde das Reisebüro des DFB irgendwann aufgelöst. Ich würde mal sagen, das ist jetzt, also 2018 sind wir, glaube ich, noch mit dem Reisebüro unterwegs gewesen, Russland. Danach war es, glaube ich, schon nicht mehr der Fall. Und jetzt musst du dir die Reisen halt immer selber organisieren. Und das macht es natürlich für uns deutlich komplizierter. Aber man ist auch ein bisschen freier. Also ich finde es dann auch schön, wenn man sich ein Hotel selber aussuchen kann, als wenn man jetzt immer das nimmt, was dann halt das DFB-Reisebüro vorgeschrieben hat. Man will ja mitunter auch nochmal was von der Stadt sehen, wo man ist, ne? Und nicht jetzt ein Hotel beispielsweise direkt am Flughafen haben oder so. Und das weißt du ja auch, am Mannschaftshotel nah dran zu sein, ist ja vielleicht für die Fernsehsender zum Beispiel so wichtig, weil die da dann irgendwelche Schalten machen müssen und so. Für uns ist es jetzt nicht so kriegsentscheidend, weil am Ende musst du zum Spiel und zur PK und zum Training, aber im Hotel bei euch, da kommen wir ja eh nicht rein.
Ja, das stimmt. Also habt ihr genau die gleiche Problematik, vielleicht auf einem anderen Niveau.
Ja, würde ich sagen.
Aber trotzdem die gleichen Diskussionen wie alle. Und ich glaube, das ist nicht nur sportbezogen, sondern dann wären wir wieder beim Thema gesellschaftbezogen, dass die Diskussionen überall geführt werden. Wo macht es Sinn und wo macht es keinen Sinn? Und wo kann man sich's erlauben oder wo muss man es in Kauf nehmen? Und wo sagt man, nee, da kann man mal verzichten. Ist ja, glaube ich, in der Politik auch ein großes Thema.
100%. Ich glaube, der Unterschied ist halt eben einmal das Finanzielle, logischerweise, das Wirtschaftliche. Ja. Und das andere, und das darf man einfach auch, finde ich, dann in der öffentlichen Betrachtung dann nicht zu kleinreden, ist halt tatsächlich, dass ihr Sportler seid, dass ihr Profis seid, die halt wirklich, für die Erholung wichtig ist. Ob ich jetzt hier völlig gerädert nach Hause komme, weil ich um 5 Uhr nachts noch zurückgeflogen bin oder am Flughafen auf der Pritsche gepennt habe.
Ja, aber dann schreibst du wieder einen Murks.
Ja, genau. Die Frage ist, ob das besser wird, wenn ich erholter bin.
Das ist eine andere Frage.
Das ist die andere Frage. Aber grundsätzlich ist es ja für euch tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass das ist ja auch Verletzungsprophylaxe, ne, und so weiter. Das ist schon wichtig. Und es ist für euch ein Unterschied, ob du 10 Stunden im Bus sitzt oder 1,5 Stunden im Flieger.
Das ist das, was ich vorhin meinte. Also es muss schon professionell sein, weil du musst ja am nächsten Tag oder am übernächsten Tag, beziehungsweise du hast ja meistens sogar noch, was internationale Spiele betrifft, abends das Abschlusstraining bei der Anreise. Und dann am nächsten Tag das, ja, nicht ganz unwichtige Spiel. Und da einen Mittelweg zu finden, das sind schon, aber dafür gibt es halt Leute extra eingestellt, beziehungsweise die sich darum kümmern, in allen Vereinen beziehungsweise in Nationalmannschaften, um das optimalst, bestmöglich zu machen, mit der Komponente in Deutschland zumindest ein Tick weit drauf zu achten, auf die Nachhaltigkeit und auf die Umwelt.
Wie siehst du denn das, weil du hast ja recht, also in meinem Anfangsmonolog hier, den ich gehalten habe, habe ich ein paar Sachen vermischt und durcheinander gebracht, aber es ist ja nun mal so, dass gerade viele Vereine auch im Sinne der Liga eben im Ausland jetzt unterwegs sind. Beispiel Dortmund gerade, USA habe ich gesagt, Bayern, Asien. Kann man das kritisieren? Muss man das kritisieren? Sagst du, das gehört heute halt dazu, weil wir wollen die Liga ja auch im Ausland bekannter machen und das generiert natürlich auch wieder Kohle, von der andere Vereine am Ende auch profitieren.
Also ja, das ist natürlich jetzt ein rieses Thema, da könnte man sogar einen eigenen Podcast
machen. Ja, wahrscheinlich, ja.
Weil ist jetzt schwierig da jetzt so in einer Antwort das zu formulieren. Grundsätzlich ist es ja so in Deutschland, wir haben schon noch ein paar Prinzipien, die uns wichtig sind. Auf der einen Seite sind wir 50+1, eine ganz, ganz hohe Wichtigkeit bei uns in Deutschland, gerade was Investoren betrifft und die ganzen Geschichten wie jetzt in anderen Ländern, wo Geld reingepumpt wird, wo wir sehr traditionell sind, wo die Fans ein großes Gehör haben, aber auch immer ein gutes Gespür haben und da auch mit ins Boot genommen werden. Mhm. Da wird es uns schon, sagen wir, zumindest ein Tick weit schwieriger gemacht als im Ausland. Jetzt können wir natürlich nicht anfangen, auch noch diese Reisen und diese Auslandsvermarktung auch zu kritisieren, weil irgendwo müssen wir ja schon finanziell unsere Liga vermarkten, unsere Kohle reinbekommen. Natürlich haben wir immer noch viele Möglichkeiten und da gibt es bestimmt ganz, ganz viele Menschen, die ganz, ganz viel schlauer sind als ich, die das besser beurteilen können, wie wir alle finanzielle Ressourcen aufarbeiten können, um das in die Liga zu pumpen, um das in die Spieler zu pumpen, um das in die Attraktivität zu pumpen. Weil am Ende wünschen wir uns natürlich alle, keine Ahnung, Dortmund, Bayern im Halbfinale, Champions League, Eintracht Frankfurt im Europapokalfinale. Aber solche Dinge kommen immer mal wieder zustande, aber hauptsächlich natürlich, wenn du die finanziellen Mittel hast dazu, um die Spieler zu kaufen, zu bezahlen, um dir Qualität ins Boot zu holen. Und da müssen wir mal gucken, dass wir international mithalten oder unsere Nische finden, wie wir das Ganze vermarkten können. Wir haben in Deutschland noch das 50+1, wo ich absolut immer noch als Traditionalist und als Fußballromantiker natürlich das sehe, wie ganz viele Fußballfans.
Also einmal unterbrochen, nur zum Klarstellen, also du bist ganz klar dafür, dass das auch weiterhin erhalten bleibt, dass
ganz klar, ich habe gesagt, da müssen wir ein bisschen länger drüber sprechen. Ich bin natürlich ein großer Fan davon, dass Fußballvereine keine One-Man-Show sind, um es mal jetzt salopp zu formulieren. Wir könnten da jetzt lange drüber diskutieren, welche Möglichkeiten gibt es. Man könnte auch mal überlegen, wie könnte man es anders aufstellen. Aber grundsätzlich finde ich schon, dass Fans und Vereine gesund gewirtschaftet werden sollten, um erfolgreich zu sein und nicht durch verschiedenste
fremdgesteuert, sage ich mal.
Ja, zum Beispiel. Solche Dinge zum Beispiel. Das finde ich gefährlich. Dennoch bin ich auch ehrlich, braucht man finanzielle Einkommen, um national oder auch vor allem international konkurrenzfähig zu sein. Das ist die Wahrheit, das ist die andere Seite der Medaille. Und darüber muss man sich Gedanken machen. Das machen sich viele Leute, wie ich eben schon gesagt habe. Aber dafür kann man jetzt nicht, man kann nicht jedes Einkommen, jedes Ding, das die Bundesliga versucht anzunehmen oder anzusteuern, immer wieder vorverurteilen.
Ja, ein Satz ist ja ganz prägnant, Lars. Das war die Nachfolgerin von Christian Seifert, Donata Hopfen. Die hat diesen Satz sich getraut auszusprechen und hat gesagt, sie schließt es nicht aus, dass irgendwann mal ein deutscher Supercup auch in Saudi-Arabien stattfindet. Am Ende ist ihr der so sehr um die Ohren geflogen, dass es mit ein Grund war, warum sie nach nicht mal einem Jahr als DFL-Chefin wieder gehen musste. Und Aki Watzke, der jetzt die Position innehat, hat von Anfang an den kompletten Hardliner-Kurs gefahren und gesagt, sowas, solange ich hier was zu melden habe, kommt das nicht in die Tüte. Da sind wir ja genau bei diesem schmalen Grat, den du gerade besprichst. Ne? Einerseits brauchen wir Kohle und wollen uns öffnen, damit wir international konkurrenzfähig bleiben. Andererseits verbieten wir uns halt selber aus moralischen, was weiß ich, Gründen irgendwelche Dinge. Das ist halt der schmale Grat.
Genau, und den gilt es halt zu finden. Ich glaube, ein paar Prinzipien und ein paar Dinge, die für uns signifikant sind, die für uns stehen, die für diese deutsche Bundesliga enorm wichtig sind und wo wir ein Alleinstellungsmerkmal auch haben, das sollten wir uns beibehalten. Und vielleicht können wir daraus auch aus diesem Alleinstellungsmerkmal vielleicht auch wieder andere Töpfe steuern oder Dinge generieren, die uns gut tun. Ich weiß, ich spinne jetzt ein bisschen durch, keine Ahnung, in welche Richtung, habe jetzt auch kein Beispiel. Aber vielleicht ist das ja dieses Alleinstellungsmerkmal Bundesliga 15:30 samstags, was die Leute reizt und was es so besonders macht. Und vielleicht kann man da Dinge mit reinbringen. Aber jetzt auch diese
Auslandsreisen, wo ich die Kritik auch wieder verstehen kann, mit Nachhaltigkeit muss man da überall hinreisen. Als Spieler ist es auch von der Regeneration verschiedene Zeitzonen. Also da gibt es auch Aspekte, die als Trainer oder als Spieler nicht ganz positiv sind.
Die Trainer schreien nicht immer Hurra, oder?
Nee, natürlich nicht. Ja. Natürlich würdest du am liebsten vor Ort oder vielleicht irgendwo
Österreich,
in Europa, genau, unter Top-Bedingungen dein Trainingslager abhalten oder am Tegernsee fahren und da eine Woche dein Trainingslager haben unter super Bedingungen. Aber es sind halt Dinge, die aus Vereinssicht dann doch ein Stück weit Sinn machen und wo man hier und da vielleicht mal in den sauren Apfel beißen muss, um das dann zu vollziehen. Und da muss ich sagen, gibt es natürlich auch wieder Chancen. Also nicht nur finanzieller Sicht, was die Vereine betrifft, sondern auch, wenn du sowas vernünftig gestaltest, wenn du das so vernünftig machst, dann ist das auch nicht ganz uncool für eine Mannschaft oder für einen Spieler, weil die Welt ist so schön und es gibt so viele schöne Flecken. Und ich glaube, wenn man das alles so ein bisschen verbinden kann, kannst du es auch den Spielern ein Stück weit schmackhafter machen, dass es so am Ende des Tages bei so einer Reise doch jeder sagt, war jetzt nicht absolut optimal, weil es nicht vor der Haustür waren, war ein bisschen Strapazen, aber insgesamt war es dann doch ganz cool.
Also du meinst, du spielst darauf an, einerseits, ich sag mal, für den Zusammenhalt möglicherweise von so einer Truppe, aber auch für die Erfahrung, dass man ja, ich sag mal, auch Länder und ich sag mal, da auch Menschen kennenlernt, da sind wir ja beim nächsten Thema. Ihr seht ja dann meist auch nicht wirklich viel. Das ist ja das, was auch oft dann von Spielern oder Trainern, wenn wir uns mal mit denen unterhalten, kritisiert wird. Da denken ja auch oft die Leute da draußen, ihr macht da ein bisschen Tralafitti, spielt einmal am Tag, trainiert ihr und sonst könnt ihr das Sightseeing machen. Das ist ja mitnichten der Fall, weil diese Termine, diese Reisen sind vollgepackt, um das vielleicht auch nochmal allen klarzumachen, mit Werbeterminen, mit PR-Terminen. Da werden gerade die Aushängeschilder des Clubs werden von A nach B kutschiert, mit dem Bus zum Einkaufscenter da. Da stehen dann 2000 Fans, dann gibt es eine Podiumsdiskussion, dann besucht man eine Schule, dann gibt es ein öffentliches Training mit Kindern, dann geht man nochmal ins Kinderheim. Also so läuft das da ja tatsächlich ab.
Sag weiter.
Nee, und ich wollte darauf hinaus zu sagen, dass das ja auch eine coole Erfahrung ist, aber dass ihr am Ende ja von dem Land oder von den Leuten, vor allen Dingen von der Bevölkerung vor Ort ja meist gar nicht so viel mitbekommt.
Ja, das stimmt und das ist ja auch das ist das Traurige an der Sache, aber ich glaube, gerade in so einem Trainingslager oder in solchen längeren Reisen hast du immer die Möglichkeit, solche Dinge mit reinzubringen und das macht das Ganze so besonders und macht es auch cool, weil ganz viele Vereine haben ja schon die verschiedensten interessanten Länder angesteuert oder sind da hingeflogen, haben da ihre Trainingslager abgehalten, wo man drumherum immer was machen. Natürlich steht als Trainersicht immer erstmal der Sport im Vordergrund und im Fokus und aus Vereinssicht so ein bisschen das Marketing. Aber ich glaube, wenn man das vernünftig verbindet und hier und da mal was einstreut und ehrlicherweise ist das auch nicht jedermanns Sache. Es gibt immer ein paar, die davon gar nichts wissen wollen und die da lieber für sich sind und im Hotelzimmer oder in dem Camp sind. Aber ganz viele sind da immer sehr, sehr offen für Dinge, um sich mal anzuschauen. Ich glaube, Borussia Dortmund ist gerade in den Staaten, in Amerika und macht da echt auch privat. Ich habe, glaube ich, ein paar Bilder gesehen von den Jungs auch immer am Strand oder irgendwo.
Ja, ich habe Hummels irgendwie am Beach gesehen und
ja, genau. Und das ist doch ganz cool. Und das gibt den Jungs dann auch mal wieder ein bisschen Energie und Power für die Trainingseinheiten und für das Ganze drumherum. Und wenn du dann das so eine Reise und so cool organisierst, dann, glaube ich, haben am Ende alle was davon.
Also so die auch da wieder der Mittelweg ist wahrscheinlich das Ziel irgendwo. Ne? Nicht ganz einfach, vermutlich, alles unter einen Hut zu kriegen. Wie bist du damit umgegangen?
Ja, ich muss sagen, unsere Trainingscamps waren immer regionaler, nicht ganz so weit entfernt, von dem her war es jetzt nicht so die ganz große weite Welt zu sehen. Wir waren ja mit Gladbach meistens am Tegernsee, wie ich eben
gesagt habe. Aber bei den internationalen Spielen zum Beispiel?
Ja, da wollte ich jetzt drauf kommen. Das ist natürlich echt schade bei der ganzen Reiserei, weil als Profi, wir haben schon echt coole Städte bereist in den letzten Jahren und haben in den Stadien viele Dinge erlebt. Aber als Profi kommst du natürlich im Hotel an, beziehungsweise einen Tag vorher am Flughafen, fährst ins Hotel, bereitest dich dann vor und am nächsten Tag ist auch relativ viel im Hotel, fährst zum Stadion und danach ist die Abreise. Und wenn du dann mit Freunden oder Familie sprichst, die dann mal ein bisschen mitgereist sind oder sich da zwei schöne Tage gemacht haben, die erzählen dann ja von echt coolen Ereignissen von der Stadt, keine Ahnung, in Rom, in Turin, aber auch mal in Madrid oder sowas, dann ist das natürlich ein super Programm für einen Fan oder für einen Bekannten eines Spielers, da 2-3 Tage mal durch die Stadt zu gehen, verbunden mit natürlich einem super internationalen Europapokalspiel. Aber als Spieler selbst ist es echt ein bisschen schade, weil du relativ wenig siehst immer von der Stadt selbst und wenig von dem Flair des Landes mitbekommst, weil du doch schon sehr abgeschottet bist und dich ja recht professionell auf das Spiel vorbereitest.
Hast du denn mal, bist du mal ausgebüxt oder? macht man natürlich heutzutage nicht mehr, ne? Also schon gar nicht am Abend vor dem Champions League-Spiel wahrscheinlich. Ja.
Vor allem erzählt man es nicht im Podcast.
dafür bist du ja hier.
Okay. Natürlich, also es gibt schon mal so Momente, auch nach dem Spiel zum Beispiel, als wir damals in Florenz gewonnen haben, haben wir uns noch auf der Dachterrasse mit dem ganzen Staff und mit allen getroffen, dann genießt du ein bisschen die Stadt und sitzt dann noch ein paar Stunden zusammen und hast echt eine schöne Zeit. Ich muss sagen, als wir in Turin gespielt haben, war das ähnlich, da sind wir auch morgens wieder Training gehabt, nach dem Frühstück hast du dann so ein am Matchday nochmal so ein Training morgens, so ein kleines Warm-up, dann zurück zum Hotel, dann ist nochmal Mittagessen, Schlafenszeit, dann nochmal vorbereiten gemeinsam und dann geht's ab zum Spiel. Und da hatten wir auch wieder das Gefühl, Tobi Sippel, mein Zimmerpartner damals, ey, jetzt sind wir einmal in Italien und die waren direkt in der Stadt im Hotel. Und dann haben wir gesagt, komm, nach dem Essen, wir gehen mal hier irgendwo einen Kaffee trinken, zumindest mal auf der Flaniermeile, keine Ahnung, wo wir da waren. Sind wir da ums Eck vom Hotel, das ist ja auch nicht wild, dann haben wir uns da an ein Eck gesetzt und einfach mal einen Kaffee getrunken und einfach mal das Leben genossen, so ein bisschen Lebensgefühl bekommen für die Stadt und haben gemerkt, wie viel Juventus Turin dieser Stadt bedeutet. Das kriegst du einfach überall mit. Und das war schon eine coole Erfahrung. Da habe ich auch gedacht, ey, das mal ein bisschen öfters erleben, vielleicht nach der Karriere, wenn ich hier und da mal mitreise und dann das mehr genießen kann. Aber zur aktiven Zeit ist das echt schwierig, aber das war echt ein schöner Moment und da reden wir heute noch darüber, weißt du noch, in Turin, also nach dem Essen da gemütlich noch einen Kaffee trinken waren.
Ja, überleg mal.
Und einfach mal ein bisschen Lebensgefühl haben. Wenn man das halt öfters verbinden könnte oder so als Fan oder als Mitreisender ist das ganz cool, wenn man dann so ein bisschen was vom Land mitbekommt, hat das echt was Besonderes, das als Spieler leider hier und da ein bisschen verwehrt bleibt, aber trotzdem, dann allein da zu spielen abends, das ist schon cool.
Aber das ist ja genau, wie du sagst, ne? Um das vielleicht auch nochmal aus unserer Sicht, Journalistensicht, da hast du eben ja ähnliche Trips, aber wir haben halt den großen Vorteil, am Spieltag hast du eigentlich immer Zeit, zumindest wenn du dich jetzt am Abend vorher nicht komplett aus dem Leben schießt, was halt auch schon mal ab und zu vorkommt, müssen wir jetzt auch nicht drüber reden, dass du dann bis 5 Uhr in der Pofe liegst, dass man da schon auch, wer will, zumindest mal so eine Stadtrundfahrt oder so machen kann, ne? Und das.
Also die Zeit habt ihr dann.
Ja.
Wie läuft das dann ab? Wann und ihr seid am Stall? Euer Hauptding geht ja dann erst los, so nach dem Spiel, Berichte schreiben, alles.
Ja, genau.
Beziehungsweise viel früher schon in Erfahrung bringen und alles.
Ja, es hat sich natürlich so ein bisschen verlagert, ne? Das war vielleicht vor, ich meine, ich bin jetzt auch nicht mehr 18, wie du weißt, auch wenn ich so aussehe und körperlich natürlich immer noch in der absoluten Top-Verfassung bin, war das früher ein bisschen anders. Ne? Da hast du den Spielbericht gemacht mit Abpfiff, ging der raus, der stand am nächsten Tag in der Zeitung, ansonsten musstest du am Spieltag nichts machen. Jetzt gibt es Online-Medien, jetzt gibt es Social Media, da musst du natürlich, jetzt kannst du jetzt nicht den ganzen Tag dir in der Nase bohren und am Strand liegen, das ist schon so, aber ich sag mal so, die Zeit sollte man sich auch nehmen, finde ich, das gehört auch dazu, dass man dann an so einem anstrengenden Spieltag, wo wir dann ja wirklich in der Nacht noch auch nach dem Spiel bis, es ist jetzt nicht übertrieben, bis 3-4 Uhr morgens oft noch die Artikel schreiben, da ist es dann auch okay, glaube ich, wenn man am Tag sich dann mal 3-4 Stunden rausnimmt und wirklich das Handy zumindest mal auf lautlos macht. Erreichbar sein sollte man natürlich in unserem Job immer, aber dass man dann sagt, so jetzt mache ich mal so eine Hop-on-Hop-off-Tour, das habe ich relativ oft gemacht, weißt du, da springst du dann auf so einen Bus, der steuert die 10 Sehenswürdigkeiten, ich sag jetzt mal in Rom oder wo auch immer an und dann kannst du aussteigen, wo du lustig bist und wieder einsteigen, wo du lustig bist. Und genau, was du vorhin beschrieben hast, so dieses Flair einfach mal mitzukriegen, wie tickt die Stadt, wie ticken hier die Menschen, ein bisschen kulinarisch natürlich auch mal irgendwie was mitzunehmen. Da sind ja die Vereine mittlerweile auch so, das ist immer ganz schön, fand ich zumindest immer ganz schön, mit den Clubs, mit denen ich unterwegs war, in dem Fall international waren das jetzt halt vor allen Dingen Gladbach, Dortmund und Schalke, als sie noch international gespielt haben, gibt es dann immer so einen Journalistenabend, ne? Also am Abend vor dem Spiel, da ist dann in Gladbach, erinnere ich mich, hatten wir einen super schönen Abend in Sevilla damals, da kommt dann der Präsident, hält dann eine kurze Rede, dann sind da die, ich würde jetzt mal schätzen, 30 Journalisten rund roundabout, die dabei waren, sind dann da eingeladen, das ist immer eine schöne Location gewesen. Und dann tauscht man sich auch mal aus. Da war dann damals noch Max Eberl, dann kommt mal kurz vorbei und der, vom Vorstand der eine oder andere Sponsoren sind dann mit dabei. Beim BVB war es sogar immer so, dass die Spielerfrauen mit dabei waren und Nobby Dickel und Lars Ricken und so. Da hat man dann auch mal so eine Gelegenheit, sich ein bisschen abseits von dieser ganzen Tagesaktualität von dem Getriebenen auszutauschen, einfach auch mal gemütlich eine Flasche Wein oder ein Bier zu trinken, weißt du? Ohne dass das jetzt gleich am nächsten Tag direkt in der Zeitung steht. Das sind eigentlich so die schönsten.
Wegen euch.
Ja. Ja, für uns die schönsten Abende dann gewesen, muss ich sagen. So. Ja. Jetzt ist ja, Lars, um den letzten Punkt, du merkst jetzt, du kriegst jetzt ja auch das erste Mal ja so ein Gefühl für die Zeit. Wir sind jetzt hier bei gut 40 Minuten.
Schon.
Ja, sind wir schon. Wolf und ich halten uns nicht immer an die 45 Minuten, sondern zu einem guten Fußballspiel gehört ja auch immer noch eine spannende Nachspielzeit. Aber wir wollen ja schon immer uns ungefähr an die eine Halbzeit halten. Deshalb jetzt vielleicht noch ein letztes Thema. Weil die Nationalmannschaft geht ja jetzt im Oktober auch wieder auf US-Reise, sicherlich mit Blick auf die WM 2026. Wir haben aber eine Heim-EM hier noch vor der Brust. Da gab es jetzt auch Kritik von der einen oder anderen Stelle, die ich auch ein Stück weit nachvollziehen kann, zu sagen, warum machen wir jetzt nicht die 10 Spiele, die wir jetzt in diesem Jahr ohnehin nur als Freundschaftsspiele hatten, warum machen wir die nicht in den Stadien, die dann auch Standort sind bei der Heim-EM und versuchen hier die Euphorie, die ja nachgewiesenermaßen jetzt ein bisschen abhanden gekommen ist in der vergangenen Zeit, wieder zu beleben. Wie siehst du das? Kannst du das nachvollziehen? Hast du da schon mal mit dem einen oder anderen drüber gesprochen? Auch wieder ein schmaler Grat.
Ja, ich hätte dir jetzt die gleiche Frage gestellt. Von dem,
nee, also wie ich's finde?
Ja, nee, dass man das jetzt in Erwägung zieht. Ich habe jetzt auch mit niemand groß darüber gesprochen, auch noch nicht so viel ehrlicherweise Gedanken gemacht, weil es noch ein bisschen weiter weg ist. Ich glaube, wenn es dann akut wird, wenn dann der Zeitpunkt der Reise da ist, trotzdem ein bisschen verwundert gewesen. Aber im ersten Eindruck natürlich denkt man als Spieler, boah, Amerika, Mexiko, schon ganz cool. Da wären wir wieder beim Thema, wenn man der Reise ein bisschen was Vernünftiges einpackt oder drumherum.
Wobei, Entschuldigung, nochmal unterbrochen, ist natürlich der Zeitpunkt ein ganz anderer als jetzt in der Saisonvorbereitung.
Nach der Saison oder in der Vorbereitung. Ja. Ich weiß, was du meinst. So zwischen der Saison, wo eh so viele Spiele sind, wo, glaube ich, alle, gerade die Nationalspiele, alle 3 Tage unterwegs sind bzw. spielen müssen, dann nochmal so eine längere Reise machen. Wovon wir ausgehen können, wird das schon, dass alles optimal organisiert sein wird bei der Reise, dass die Jungs da wirklich, dass versucht wird, dass die Jungs da so wenig Stress wie möglich haben, dass sie es so angenehm wie möglich haben, dass sie sich wirklich aufs Fußballspielen konzentrieren können. Vielleicht auch die Idee des Bundestrainers mal, wegzukommen aus Deutschland, um mal so ein, vielleicht so ein, ich will jetzt nicht übertreiben, aber so einen Geist zu formen langsam für die EM, vielleicht nochmal weg von dem ganzen Trubel, von zu Hause zu sein, um mal Sicht auf andere Dinge zu bekommen. Man hat die WM in den Staaten dann 26, um da mal ein Gefühl für zu bekommen, was das Trainerteam betrifft oder die Leute drumherum. Aber grundsätzlich schon ein bisschen ungewöhnlich, in der Phase der Saison so weit wegzufliegen. Die Dinge, die ich eben angesprochen habe, kann ich mir vorstellen, dass sie vielleicht bei Gedanken waren von den Verantwortlichen, da einen guten Kern zu finden und da mal ein paar Tage zusammen zu sein, weit weg vom eigenen Land. Aber auf der anderen Seite ist natürlich gerade wichtig, jetzt in der Phase eine Stimmung zu erzeugen bei uns zu Hause, eine Vorfreude, gerade aufgrund der letzten beiden Weltmeisterschaften, die nicht so positiv verlaufen sind, jetzt eine Vorfreude zu entwickeln. Und da hätte man schon die ein oder andere Chance nutzen können, in den Stadien vor Ort zu sein, bei den Leuten. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die anderen Spiele sind.
Also September ist jetzt Wolfsburg gegen Japan und in Dortmund gegen Frankreich. Dann hast du im Oktober den USA-Trip und dann gibt es im November ja nochmal dann zwei Heimspiele wiederum.
Ja, man kann ja argumentieren als Verantwortliche, dass wir da schon vor Ort sind und da versuchen, Euphorie zu betreiben. Wichtig wird einfach sein, dass wir nächstes Jahr im Frühjahr dann eine gute Stimmung haben, dass die Jungs gut vorbereitet sind und dass wir vernünftig ins Turnier starten, dass wir eine gute Euro spielen, dass wir wie, glaube ich, gerade aktuell der Bundestrainer überall sehr kämpferisch und sehr energisch sich gibt, was die Nationalmannschaft betrifft, was die Herangehensweise der Euro nächstes Jahr. Und ja, ich bin nicht ganz so negativ wie alle anderen. Ich habe schon eine gewisse Vorfreude, weil es erstens ja ein Turnier ist im eigenen Land und weil wir eine ordentliche Truppe haben, die wirklich für Furore sorgen kann. Dass wir hier und da ein paar Probleme haben, das wissen, glaube ich, alle und das sind sich alle bewusst. Aber ich glaube, dass wir die jetzt angehen werden die nächsten Wochen und Monaten, um da eine Truppe aufs Feld zu schicken, die alles dafür tut, um vielleicht was Außergewöhnliches zu schaffen.
Also ich glaube, da das können wir, weil du mich ja auch gefragt hast, das können wir, glaube ich, abkürzen.
Was ist euer Kritikpunkt an der Reise, beziehungsweise wie wird es aus eurer Sicht alle gesehen?
Ja, also ich kann den Ansatz natürlich nachvollziehen, zu sagen, es hätte halt auch so gut gepasst, weil das sind, glaube ich, genau 10 Spiele, wenn ich es richtig im Kopf habe, die nach Katar bis zum EM-Start gewesen wären. Und wenn du da eine schöne Geschichte draus machst und sagst, so, es gibt 10 Standorte bei der Heim-EM und wir spielen bis zur EM in jedem dieser Stadien, hättest du das Ganze, glaube ich, auch ganz gut vermarkten können. So, hättest eine schöne Storyline dahinter gehabt und so weiter, hättest die Leute hier mitgenommen. Aber, und da sind wir ja bei der gleichen Diskussion, die wir vorher geführt haben, ich verstehe natürlich auch, dass der DFB, zum einen wird es da mit Sicherheit richtig gut Kohle geben und der DFB, dem steht das Wasser aktuell bis zum Hals. Das klingt immer so unrealistisch. Es ist aber Fakt, dass es so ist. Die Gründe haben wir hier in diesem Podcast schon ausführlichst aufgearbeitet. Müssen wir jetzt, glaube ich, die Zeit fehlt uns heute. Aber es ist so, dass der DFB die ein oder andere Million auch ganz gut gebrauchen kann. Das ist das eine, die WM 2026 hast du angesprochen. Und wenn es denn so sein soll, dass dieser Trip nochmal, was du gerade ja vermutet hast, vielleicht auch im Hinterkopf von Hansi Flick nochmal zu sagen, nochmal raus und mit der Mannschaft nochmal ein anderes Land und da so einen Geist heraufbeschwören, dann finde ich sogar eine gute Idee. So, dann kann es eine gute Idee werden. Ich glaube, dass es im Vorfeld schon sehr, sehr viel Kritik daran gegeben hat oder sehr viel Überzeugungsarbeit bedarf bei den Vereinen, weil ich glaube, dass die Vereinstrainer die ersten sind, die auf die Barrikaden gegangen sind, als es hieß, gerade wenn die Champions League losgeht, fliegen wir nochmal eben 10 Tage in die USA.
Ja, aber darf ich da kurz einhaken?
Ja.
Das ist ja immer so ein nationales Thema. Das sehen ja wir Deutsche immer so, Nationalmannschaft. Also es gibt ganz, ganz viele internationale Spieler in Europa, die reisen für jedes Länderspiel immer nach Südamerika, auch nach Amerika. Da ist das Thema nicht groß. Wir sind halt immer die Probleme erst, wenn es bei uns oder wenn es bei der eigenen Haustür ist. Immer dann die Probleme erst, wenn es bei uns selbst oder wenn es vor der eigenen Haustür ist. Wenn wir auf einmal selbst betroffen sind, auf einmal ist das immer ein riesiges Thema. Ob jetzt, keine Ahnung, Joe Scully in den 10 Tagen nach New York fliegt, dann nach Miami fliegt, dann in die Bahamas fliegt und dann wieder nach Frankfurt fliegt mittwochs und freitags wieder in Bremen spielt. Das ist jetzt kein Thema. Wenn das aber Jonas Hofmann passiert oder Florian Neuhaus oder sowas, dann ist das natürlich ein riesiges Thema bei uns in Deutschland. Und am Ende des Tages sind ja immer noch, okay, die Bayern und Dortmund, aber von jedem Verein so drei Spieler maximal, aber die hast du in Europa bei ganz vielen Vereinen, die da rumreisen. Und das mit dem Finanziellen, das habe ich jetzt gar nicht so am Schirm gehabt. Wenn das so ist, wie du es gerade sagst, dann ist das natürlich ein Punkt. Dann ist das absolut ein Punkt und dann wird da auch drauf geguckt. Aber diese Aufmachung, das wird jetzt auch in den nächsten Monaten kommen, aber wenn mich da jemand dazu fragt, sage ich, okay, kann ich verstehen. Aus Trainersicht kann ich es auch verstehen, aber das ist jetzt kein neues Problem, weil es gibt so viele Spieler aus, keine Ahnung, Argentinien, Brasilien, Ecuador da unten, also die da alle, gerade in der Hinrunde, ist ja September, Oktober, November, alle 4 Wochen, alle 5 Wochen da runterreisen für 10 Tage, verschiedene Zeitzonen, verschiedene Höhenmeter, Fußball spielen. Und da ist jetzt auch kein Hehl, das ist jetzt wieder nur ein Problem, weil es uns Deutsche betrifft.
100% würde ich komplett unterschreiben. Das ist jetzt zum Beispiel eine Sicht, die, die ich jetzt so noch nicht hatte, aber du hast natürlich komplett recht. Komm, das sind ja mehrheitlich dann sogar, also ich sag jetzt mal, wenn wir bei Gladbach bleiben, weil du in Gladbach gespielt hast, da hast du vielleicht mal zwei, drei deutsche Nationalspieler, das war schon viel, ne? Und dann hast du aber 7, 8, 9, 10 aus anderen Ländern, die halt einfach um die Welt fliegen müssen, um überhaupt dahin zu kommen. Und das sind ja dann auch bei den internen Länderspielen dann auch nochmal Distanzen, die hier unvorstellbar sind, ne? Also
ja, das ist ja nicht nur in Gladbach. Also klar, wir haben auch mit Kui Takura Japan oder jetzt die Bayern. Ja. Wenn man Kim, der muss ja auch dann weg. Oder Alfonso Davies muss nach Kanada. Also klar, ab und zu spielen die Europa, weil es der Reisestrapaz ein bisschen besser ist. Aber ganz oft spielen die halt zigtausend Kilometer weg und zig Flugstunden weg. Und da macht dann auch keiner ein Fass auf. Man wird einfach so wahrgenommen und am Wochenende, falls sie mal dann nicht so gut spielen, ja, warum spielt er nicht so gut?
Da gibt's Knüppel aus dem Sack wieder von uns.
Ja.
Note 6 setzen, Herr Stindl. Note 1 für diese Diskussion. Hat großen Spaß gemacht, Lars. Ich würde sagen, nächste Woche übergibst du den Staffelstab wieder an Wolf. Und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Mal gucken, wie viele Punkte du dann im Gepäck hast und über welche Themen wir dann reden können.
Ich bin gespannt. Hat Spaß gemacht wieder und euch viel Spaß nächste Woche.
Danke. Ich sag jetzt mal, ich übernehme jetzt mal den Part von Wolf. Sportlich bleiben.
Bleiben Sie sportlich.
Das war eine Halbzeit mit der Sportbuzzer Fußball Podcast. Jede Woche neu, überall, wo es Podcasts gibt. Don't stop.